Wie gesagt, ich bin scharf geworden auf die Aktie durch diese extrem hohe Dividende. Wie sicher ist die Dividende?
Herzlich willkommen zum Aktienkauf-Podcast. In diesem Podcast erklären wir, wie du dir mit Aktien langfristig ein Vermögen aufbauen kannst und begleiten dich auf deinem Weg zur finanziellen Freiheit.
Disclaimer. Das alles, worüber hier heute gesprochen wird, ist nur die persönliche Meinung der Moderatoren. Es ist keine Anlageberatung und auch keine Kaufempfehlung.
Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Aktienkauf-Podcast-Folge. Hier sind wieder der Sevi und ich, der René, am Start. Ja, Morningstar hat kürzlich wieder einen Artikel veröffentlicht und zwar mit den aktuell 10 oder mit aktuell 10 unterbewerteten Aktien. Und Sebi und ich haben wieder ganz gespannt die Liste verfolgt und ja, die ganzen einzelnen Aktien mal angeschaut und uns dabei 4 Aktien rausgepickt, die wir ganz spannend finden und zu denen wir auch so eine eigene Meinung haben, um zu sagen, ob wir die Aktien vielleicht auch gerade unterbewertet halten oder ob das Aktien sind für gerade auf der Watchlist oder ob wir ganz sagen, ey, das, was Morningstar dazu geschrieben hat, ist vielleicht absoluter Müll. Und ja, Sebi, du hast dir 2 Aktien rausgesucht, ich habe mir 2 Aktien rausgesucht, dann starte doch mal mit der ersten Aktie.
Ja, die erste Aktie, die ich mir rausgepickt habe, ist eine Aktie, die ich auch selbst schon so ein bisschen mit einem Auge verfolgt habe und mir immer so überlegt habe, okay, soll ich mir die Aktie erstmal genauer anschauen, soll ich sie nicht anschauen? Und ich habe es jetzt oder konnte es auch zum Glück im Zuge dieses Podcasts machen. Eigentlich beide Aktien hatte ich schon so ein bisschen auf dem Schirm und konnte sie mir jetzt mal genauer anschauen. Und die erste Aktie ist die Pfizer-Aktie. Falls wer Pfizer nicht kennt, Pfizer ist einer der weltweit führenden Pharmakonzerne. Und die Aktie ist deswegen so interessant, ich denke auch für Morningstar und eben auch für mich, denn vom Höchststand hat sie sich derzeit, ja, Pi mal Daumen halbiert. Also die Aktie steht -50%. Ich habe mich erstmal schon ein bisschen informiert, okay, was sind eigentlich die Gründe dafür? Also Punkt Nummer 1 ist einfach, Pfizer hat natürlich durch die Corona-Krise enorm viel umgesetzt und damit haben sie jetzt einfach in den letzten 2 Jahren viel, viel weniger verdient als der Markt und als auch Pfizer erwartet hat. Also viele dachten, okay, Corona zieht sich noch etwas länger, man wird auch in den folgenden Jahren vielleicht noch etwas mehr Produkte in diesem Bereich verkaufen und hier hat man einfach viel weniger abgesetzt als erwartet. Dann Punkt Nummer 2, man hat einfach Probleme mit der Produktpipeline. Also vielleicht kennen sich da einige ein bisschen aus, wenn man ein Pharmakonzern ist, man muss Unternehmen natürlich erstmal jahrelang testen und durch verschiedene Stufen laufen lassen, bis man es dann auf den Markt bringen kann, damit das Produkt eben auch keine starken oder schlimmen Nebenwirkungen hat. Und hier hatte Pfizer eben ein hoffnungsvolles Produkt. Ich glaube, viele bekommen es gerade bei Novo Nordisk mit. Die haben ja diese Spritze auf den Markt gebracht und nehmen da gerade unfassbar viel Geld ein. Pfizer hatte ein ähnliches Produkt, nämlich eine Abnehmpille, also die man dann nur schlucken muss, was ja eigentlich, ja, wenn man so will, noch besser für viele gewesen wäre. Aber jetzt das Problem, dieses Produkt oder diese Pille hat es jetzt nicht durch die Produktpipeline geschafft und viele haben da schon, ja, Dollarzeichen wahrscheinlich in den Augen gehabt und haben gehofft auf die Umsätze, die dadurch kommen. Jetzt ist es, wie gesagt, eben so, das Produkt wurde oder wird nicht auf den Markt kommen, weil es einfach nicht, weil es Nebenwirkungen hatte etc., wie auch immer, es wird auf jeden Fall nicht auf den Markt kommen. Dann Punkt Nummer 3, was Pfizer belastet, man hat viele auslaufende Patente bis ins Jahr 2030. Also wenn man Patente hat, sind das natürlich immer sichere Umsätze, die laufen jetzt aus. Hier muss Pfizer unbedingt schauen, dass sie neue Produkte rausbringen, sonst werden da einige Umsätze und damit auch Gewinne wegbrechen. Und Punkt Nummer 4, ein ganz, ganz entscheidender Punkt, Pfizer hat eine sehr teure Übernahme getätigt und zwar von dem Unternehmen Seagen. Seagen ist ein Unternehmen, das im Bereich der Krebstherapie tätig ist. Und die Übernahme hat satte 43 Milliarden Dollar gekostet. Und damit hat sich Pfizer natürlich ordentlich Schulden ins Unternehmen geholt. Jetzt muss man dazu sagen, Seagen ist ein Unternehmen, das gerade mal 2,4 Milliarden Dollar erwirtschaftet. Also Umsatz von 2,4 Milliarden Dollar. Die Übernahme hat aber 43 Milliarden Dollar gekostet. Also für mich als Laie von außen wirkt das wie eine sehr, sehr teure Übernahme. Ich meine, im Endeffekt wissen das wahrscheinlich die klugen Köpfe bei Pfizer am besten, ob denn Seagen so viel wert ist, ob die denn vielleicht auch Produkte in der Produktpipeline haben, die sie bald auf den Markt bringen können, ob sie vielleicht irgendwelche Synergien ergeben zwischen den beiden Unternehmen und das deswegen so viel wert ist. Aber für mich, wie ich das erstmal gelesen habe, hat das so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen Bayer-Monsanto-Vibes gegeben, dass ich mir dachte, okay, wow, das ist schon eine echt teure Übernahme und vor allem diese Ergebnisse erwartet man, dass sich das erst auch in einigen Jahren auf die Ergebnisse von Pfizer dann niederschlagen, also die Einnahmen, die Seagen hier erzielen wird. Und wie ich das alles oder diese ganzen Gründe über Pfizer so gelesen habe, dachte ich mir so, okay, ja, die Aktie ist jetzt eingebrochen. Sie wirkt schon relativ günstig auf den ersten Blick. Aber wenn man sich das alles mal so anschaut, ist das bei Pfizer für mich gerade fast so ein bisschen, ja, wenn man so will, Zukunftspoker. Also man pokert so ein bisschen, funktioniert die eigene Produktpipeline, können die auslaufenden Patente ersetzt werden, kann man Seagen gut ins Unternehmen eingliedern. Das sind alles so einige Fragezeichen, die mich dann etwas stutziger gemacht haben, als ich es am Anfang war. Denn am Anfang, muss ich zugeben, bin ich erstmal scharf aufs Unternehmen geworden durch die hohe Dividendenrendite, die eben derzeit 6,1% beträgt. Und das war so der erste Aufhänger, wieso ich überhaupt auf die Aktie geblickt habe. Außerdem wurde diese Dividende jetzt schon seit 13 Jahren gesteigert. Aber die Ausschüttungsquote liegt derzeit bei knapp 90%. War in der Vergangenheit eigentlich immer so bei 50-60%. Jetzt aber durch das, dass man eben ein paar Probleme hat, ist sie auf rund 90% angestiegen. Sollte sich aber, und da ist auch wieder ja, der Begriff sollte mit drin, sich wieder in den nächsten Jahren auf 50-60% absenken, wenn man denn unter anderem eben durch Seagen ja, diese Gewinne oder Mehrgewinne einfangen kann. Außerdem positiv noch anzumerken, wo man vielleicht auch dann wieder ein bisschen mehr Kapital zur Verfügung hat. Pfizer setzt gerade ein Kostensparprogramm um, mit dem sie insgesamt 4 Milliarden Dollar pro Jahr an Kosten einsparen möchten. Frage ist für mich eben trotzdem, wie gesagt, ich bin scharf geworden auf die Aktie durch diese extrem hohe Dividende. Wie sicher ist die Dividende? Denn man benötigt ja den Free Cashflow durch eben diese oder für diese extrem teure Übernahme, wie ich gerade schon getätigt habe. Also man hat sich hier hohe Schulden ins Unternehmen geholt. Damit schaut die Bilanz auch jetzt nicht mehr ganz so rosig aus beim Unternehmen. Und diese Schulden muss man jetzt natürlich eigentlich erstmal tilgen. Und da frage ich mich, okay, nimmt man es dann lieber für die Dividende, die jetzt vielleicht mit der Ausschüttungsquote eh schon nicht ganz so gut ausschaut, oder tilgt man dann lieber Schulden? Also hier muss das Unternehmen, glaube ich, schauen, dass sie einen guten Mittelweg finden. Ich könnte mir da eben auch vorstellen, dass Pfizer da sagt in Zukunft, okay, wir heben jetzt die Dividende seit 13 Jahren an, aber jetzt müssen wir einfach mal kürzen, weil wir vielleicht diese Schulden tilgen müssen. Pfizer ist jetzt eben kein irgendwie Dividendenkönig, die seit 50 Jahren die Dividende anheben und das schon seit immer sich auf die Fahne schreiben, sondern hier könnte ich mir vorstellen, okay, vielleicht wird es da auch mal zu einer Kürzung kommen und das hat mich auch in Sachen Dividende etwas stutzig werden lassen. Und deswegen muss ich sagen, obwohl ich anfangs ja, bevor ich mir die Aktie so richtig angeschaut habe, richtig begeistert war auf den ersten Blick, eben Pharmakonzern, der jetzt wirklich mit einem Abschlag gehandelt wird, mit hoher Dividendenrendite, das schaut wirklich toll aus, schaut günstig aus, das schaue ich mir mal genauer an, muss ich sagen, jetzt im Nachhinein, nachdem ich mich so ein bisschen damit beschäftigt habe, ist das für mich alles einfach, ja, viel Zukunftsmusik bei Pfizer und man pokert einfach so ein bisschen drauf, dass das alles, ja, gut ausgehen könnte mit der Übernahme, dass das alles mit den Kosten so läuft, wie man sich das erwartet hat. Vielleicht sind wir oder bin ich da als deutscher Aktionär so ein bisschen gezeichnet mit dem Bayer-Monsanto-Beispiel eben, weil man eben weiß, wie schnell sowas einfach schiefgehen kann oder wie scheiße es auch mit dem Aktienkurs, wenn man das so sagen darf, laufen kann, wenn so eine Übernahme nicht so funktioniert, wie man sich das vorher oft erhofft hat. Und deswegen muss ich sagen, obwohl ich anfangs Pfizer wirklich spannend fand, interessant fand, muss ich jetzt zum Entschluss kommen, persönlich für mich ist es, auch wenn die Aktie vielleicht gerade günstig wirkt, einfach kein Kauf für mich, weil es einfach zu viele Unsicherheiten gibt. Dazu kommt zu dieser ja, scheinbar vielleicht erstmal günstigen Bewertung natürlich auch noch die hohe Dividende, aber die ist für mich auf der anderen Seite, wie ich auch schon dargelegt habe, einfach unsicher. Deswegen für mich einfach gerade kein Kauf die Aktie. Man muss dazu sagen, wo natürlich Unsicherheiten sind, sind natürlich auch Chancen. Deswegen auch, vielleicht gibt es auch Leute da draußen, die sagen, okay, sie schätzen das Ganze anders ein mit der Übernahme. Sie sagen, Krebstherapie ist ein absoluter Zukunftsmarkt. Da hat Pfizer riesige Chancen, wenn das gut aufgeht. Dann kann sich der Kurs auch wieder super entwickeln und die Dividende bleibt zudem auch stabil. Und dann kann man mit Pfizer super Renditen erzielen. Kann auch gut sein, dass es viele Leute da draußen gibt, die sich gerade darauf einlassen, die das als riesige Chance gerade bei Pfizer sehen. Für mich, wie gesagt, ich werde hier meine Finger rauslassen. Da überwiegen einfach für mich die Risiken und deswegen, wie gesagt, ist die Aktie kein Kauf derzeit für mich.
Ja, Sibi, du hast es schon gut beschrieben. Also man darf sich da nicht sofort von einem Kursabschlag und vor allem von der Dividendenrendite leiten lassen. Ich meine, 6% Dividendenrendite hört sich immer gut an, aber so wie du schon erzählt hast, ja, wenn die Ausschüttungsquote anhand von Free Cashflow schon bei 90% ist und jetzt so eine teure Übernahme getätigt wird, ja, dann ist eben dieser Kurseinbruch nicht einfach von ungefähr, sondern da würde ich natürlich auch aufpassen und ist jetzt für mich auch kein Pick oder eine Aktie, die ich mir jetzt sofort ins Portfolio legen würde. Ist bei mir bestimmt auch in einem Pharma-ETF vertreten, aber jetzt, dass ich mir hier eine einzelne Position aufbaue, das passiert auf jeden Fall nicht. So, dann kommen wir auf eine Aktie zu sprechen aus einem komplett anderen Sektor, die meines Erachtens schon sehr spannend ist. Und zwar gemäß der Fair-Value-Schätzung von Morningstar ist diese Aktie um 30% unterbewertet. Und wir reden hier von Anheuser-Busch. Anheuser-Busch ist einer der weltweit führenden Hersteller von Bieren, wenn nicht sogar der größte. Die Aktivitäten der Gruppe sind in zwei Sektoren organisiert. Also knapp 90% macht die Produktion von Bieren aus. Beispielsweise gehören darunter die Marken wie Budweiser, Corona, Beck's, Bud Light und die vertreiben auch das Löwenbräu und auch das gute alte Franziskaner Weißbier, das man natürlich auch aus den Werbungen hier in Deutschland kennt. Und ja, die anderen 10% Herstellung, Abfüllung und Vertrieb von alkoholfreien Getränken, Softdrinks, Malzgetränke, abgefüllte Wässer und Eistees, also macht eher den geringen Teil aus. Was ich sehr cool und einen spannenden Fakt fand von Anheuser-Busch, und das war: die 20 wichtigsten Marken von Anheuser-Busch erzielen jeweils einen Umsatz von mehr als 1 Milliarde US-Dollar pro Jahr. Und das bedeutet auf jeden Fall echt absolute Marktmacht, sehr gute Diversifizierung. Und ja, eben das sieht man dann auch in den Margen von Anheuser-Busch, denn die beträgt knapp 23%, also die EBIT-Marge. Und das ist für einen Hersteller von Bieren schon eine erheblich gute Marge. Und selbst die Umsätze wachsen sehr konstant, bis auf natürlich im Corona-Jahr 2020, weil dort natürlich wir Leute nicht wirklich so gut in Restaurants, Wirtschaften etc. gehen konnten. Und das KGV liegt aktuell bei 18 mit einer Dividendenrendite von 2,1%. Die Dividende können Sie sich locker leisten, denn die Cashflows sind voll im Takt und es werden gerade mal 25% als Dividende ausgeschüttet vom Free Cashflow. Also, kurzes Fazit dazu: Anheuser-Busch gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Anheuser-Busch wird bei mir auch auf die Watchlist kommen. Allein der Fakt, dass die 20 wichtigsten Marken jeweils einen Umsatz von mehr als 1 Milliarde US-Dollar erzielen, spricht auf jeden Fall für sich. Auch die Margen, auch die Umsätze, die intakt sind. Und deswegen Morningstar hier finde ich auf jeden Fall einen sehr guten Pick.
Anheuser-Busch hatte ich tatsächlich noch nie auf dem Schirm. Ich weiß auch nicht tatsächlich, ob ich mir die Aktie ansehen werde, denn ich habe mich ja erst vor kurzem mit Diageo in der Alkoholbranche positioniert. Ob ich da jetzt noch eine zweite Aktie dazu brauche, muss ich mir mal überlegen. Im Moment bin ich aber eher beim Hochprozentigen, also bei den Schnapswaren, die eben Diageo verkauft. Von einem Unternehmen, ja, das Alkoholgetränke vertreibt, komme ich wieder zur Gesundheitsbranche zurück, denn ich habe noch ein zweites Unternehmen aus dieser Branche mit dabei, und zwar Roche. Roche ist eben, wie gesagt, auch im Gesundheitssektor tätig und ebenfalls weit unter seinem All-Time-High, denn die Aktie liegt derzeit ca. 40% darunter. Also auch hier lassen sich schon mal am Aktienkurs erkennen, okay, das Unternehmen wird mit Sicherheit einige Probleme derzeit haben. Und das ist dann, ja, oder da verwundert es dann auch nicht, wenn man sich so ein bisschen die Zahlen anschaut und man sieht einfach fürs Jahr 2023 auch, okay, man hat Rückgänge im Umsatz, man hat Rückgänge im Free Cashflow, im Gewinn, also egal, welche Zahlen man sich anschaut, im Vergleich zu 2022 ist man einfach etwas geschrumpft im Jahr 2023. Also wenn man sich mal nur als Beispiel den Umsatz anschaut, da hatten wir 62,3 Milliarden Schweizer Franken in 2022, in 2023 waren es dann 58,7 Milliarden Schweizer Franken. Also man sieht hier überall Rückgänge. Was positiv ist, man erwartet, also von den Analysten und von den Unternehmensschätzungen, im Jahr 2024 wird man anwachsen, wird aber noch nicht die Umsätze beispielsweise aus dem Jahr 2022 übertreffen. Im Jahr 2025 sollen diese dann aber wieder übersprungen werden. Und was nochmal etwas schöner ist, wenn man sich zwar die Umsätze anschaut, die werden erst wieder im 2025 neue Höchststände erreichen, aber laut Schätzungen, Free Cashflow beispielsweise, soll schon im Jahr 2024, also dieses Jahr, einen neuen Höchststand erreichen. Also man sieht hier, man kann scheinbar die Free Cashflow-Margen wieder etwas, ja, etwas ausweiten, und das ist schon mal ein, finde ich, sehr positives Zeichen für das Unternehmen. Wenn man sich die Bewertung anzieht, dann sieht man auch, wieso Morningstar gesagt hat, dass die Aktie gerade günstig ist. Also man hat gerade ungefähr ein KGV von 16 und das ist definitiv günstiger als in der Vergangenheit. Da lag der Schnitt meistens so zwischen 19 und 20 in den letzten Jahren. Selbige ist auch beim KUV, das liegt so circa bei 3. Der Schnitt in den letzten Jahren war eher etwas bei 4 oder sogar mal darüber. Also anhand dieser beiden Kennzahlen beispielsweise ist das Unternehmen definitiv gerade nicht teuer bewertet, also eher günstig bewertet. Plus eben die Aussichten, dass man jetzt dieses Jahr und dann eben auch nächstes Jahr wieder weiter wachsen wird. Wenn wir uns die Dividendenrendite anschauen, auch die sieht wirklich gut aus beim Unternehmen. Hier haben wir 4,2% bei einem Payout auf den Gewinn von ca. 50%. Der Payout auf dem Free Cashflow liegt bei ca. 65%. Also hier würde ich sagen, ist alles im Rahmen, kann man auf jeden Fall so mitnehmen. Plus es kommt noch hinzu, die Steigerung wird jetzt schon seit 32 Jahren durchgeführt. Also auch hier alles im Allem finde ich persönlich, muss ich sagen, auch wenn die Dividendenrendite vielleicht deutlich geringer ist als jetzt bei Pfizer, die ja bei 6,1% lag, hier eben bei 4,2%, wirkt die Dividende für mich deutlich stabiler und deutlich sicherer und würde ich jetzt mal rein aus Dividendensicht bevorzugen, als eben die Fakten, die wir bei Pfizer gehört haben. Und damit kann ich, sag ich mal, zu diesen zwei Aktien auch zum Fazit kommen. Also wenn ich mich jetzt für eine der beiden Aktien entscheiden müsste, würde ich mich wahrscheinlich eher für die Roche-Aktie entscheiden als für die Pfizer-Aktie. Auch wenn vielleicht die Pfizer-Aktie auf den ersten Blick nochmal günstiger wirkt. Aber da, ja, bin ich einfach bei der Recherche auf mehr Probleme gestoßen, die mich einfach, ja, zum Nachdenken gebracht haben und mir ein paar Fragezeichen gegeben haben, weswegen ich mich tatsächlich eher für die Roche-Aktie entscheiden würde. Alles im Allem, und das ist aber mein, ja, endgültiges Fazit, muss ich sagen, ich weiß tatsächlich nicht unbedingt, ob ich nach diesen Recherchen, die ich jetzt hier durchgeführt habe, Pharmaaktien unbedingt als Einzelaktien im Depot haben müsste. Ich ging dem René schon jetzt seit ein paar Wochen auf den Sack, dass ich gerne mal Pfizer oder Roche als Einzelaktienanalyse durchführen möchte, und René hat immer gesagt, ja, nee, für mich ist es eigentlich kein Kauf. Und ich habe mich, muss ich sagen, ja, vielleicht auch so ein bisschen blenden lassen durch eben auch die hohen Dividendenrenditen. Aber wenn man sich da mal mit den Unternehmen auseinandersetzt, dann ist da einfach, also man hat viele Chancen als solche Unternehmen, aber diese ganzen Unternehmen haben einfach so viele Risiken und so viele Fragezeichen. Also es hängt immer so viel von dieser Produktpipeline ab, wo dann irgendwie 30, 40 oder 100 oder 200 Produkte in der Pipeline sind, die eben alle in verschiedenen Stufen getestet werden müssen, in Langzeitstudien, Kurzzeitstudien, dann schaut man, was für Nebenwirkungen, dann schaut man, im schlimmsten Fall stirbt jemand an diesen Medikamenten und so weiter, und dann kommen vielleicht ein paar Medikamente auf den Markt, da kann dann ein Blockbuster-Produkt dabei sein, wie zum Beispiel bei Novo Nordisk mit der Abnehmspritze. Wenn es halt nicht klappt, sieht schlecht aus, dann hat man Patente, die wieder auslaufen, und die muss man unbedingt irgendwie ersetzen, weil sonst brechen einfach Umsätze und Gewinne weg. Also es ist so viel, oder das sind einfach so viele Fragezeichen bei diesen Pharmaunternehmen, und das kann ich einfach 0,0 einschätzen. Also ich glaube, die Einzigen, die das wirklich einschätzen können, wie gut solche Produkte sind, sind dann halt wirklich irgendwie Chemiker oder Biopharma-Fachleute, die sich einfach mit den Produkten, mit den Zusatzstoffen oder was da alles drin ist, auskennen, die das wirklich wissen, wie genau der Ablauf in den Produkten aussieht und so weiter, wie diese Produkte wirken. Und für mich als Laie ist das einfach, ja, unfassbar schwer einzuschätzen. Ich kann das nur nachlesen, was irgendwelche anderen Experten in dieser Branche darüber schreiben, aber alles in allem, wie gesagt, um zu meinem Fazit zu kommen, nachdem ich mir die beiden Aktien angeschaut habe, muss ich sagen, ich muss nicht unbedingt reine Pharmaunternehmen für mich im Depot haben, weil es einfach immer wirklich viele Fragezeichen, viele Unsicherheiten gibt, und deswegen für mich abschließend keine der beiden Aktien, auch wenn sie vielleicht günstig sind, sind gerade oder ist gerade ein Kauf.
Okay, alles klar. Sebi, mal kurze Gegenfrage. Hast du eigentlich einen Pharma-ETF im Portfolio?
Nein, habe ich tatsächlich keinen im Portfolio. Hast du einen?
Ja, ich weiß jetzt noch nicht den genauen Namen, ich glaube den Healthcare ETF, der auch relativ gut läuft, weil bei mir ist es genauso wie bei dir, Sebi, also ich habe kaum Einzelaktien drin, ich glaube wir beide haben Johnson & Johnson einfach mit dabei, weil es ja auch ein kleiner Pharma ETF ist und auch ein Dividendenkönig, aber ansonsten, ja, ist mir das alles ein bisschen zu untransparent, beziehungsweise vielleicht ist es transparent, aber ich verstehe halt meistens die ganzen Sachen innerhalb der Betriebe nicht, und ja, deswegen läuft da bei mir eigentlich auch das meiste über ETFs. Und ja, auf jeden Fall mal spannend zu sehen, ja, wie du das Ganze siehst in Sachen Pharmaunternehmen. Deswegen bin ich jetzt mal beruhigt, dass ich da auch nicht mit dabei bin. So, dann kommen wir zur letzten Aktie von Morningstar, die ich mir rausgepickt habe, und zwar Estée Lauder. Und ich zitiere hier mal Morningstar. Estée Lauder ist mit seinen Marken Clinique und Aveda ein führender Anbieter von Premium-Schönheitsprodukten, der sowohl im stationären Handel als auch über digitale Kanäle stark vertreten ist. Angesichts seines Marktwerts und seiner Kostenvorteile stufen wir das Unternehmen mit einem breiten Burggraben ein. Also Allein, dass sie sagen, ey, Estée Lauder hat damit einen breiten Burggraben, ja, finde ich schon mal eine Aussage. Zudem, nochmal Zitat, wir gehen davon aus, dass das Unternehmen von einer Verschiebung der Verbrauchergewohnheiten sowohl in den Industrie- als auch in den Schwellenländern hin zu höherwertigen Kosmetikmarken profitieren wird. Also, auch eine gewagte Aussage, der ich dann tatsächlich auch recht geben würde. Ich glaube, Sebi, wir haben ja vor 3-4 Wochen auch schon mal einen Podcast zu den Produkten von Beiersdorf und L'Oreal gemacht, wo wir gesagt haben, ey, die Leute, die kaufen keine Eigenmarken von Edeka, Lidl oder Kaufland, sondern wollen dann eher doch die höherwertigen oder hochwertigen Produkte von Beiersdorf, L'Oreal oder vielleicht LVMH kaufen, was ich auch komplett verstehe, weil das einfach mal die Skincare, die Produkte gehen ja direkt an die Haut, obwohl man ja auch sagen muss, die Lebensmittel gehen ja auch direkt in den Körper, so muss man das auch das Ganze sehen, aber hier legen auf jeden Fall die Konsumenten immer einen Wert drauf. Deswegen könnte es schon sein, dass Estée Lauder eine spannende Aktie ist. Morningstar sagt auch selbst, dass Estée Lauder 33% unter dem fairen Wert notiert. Und ja, man muss auch sagen, Estée Lauder ist einer der führenden Kosmetikkonzerne der Welt und die Produkte werden in etwa knapp 1600 Verkaufsstellen weltweit vertrieben, also auch wirklich breit aufgestellt. Aber was mir dann trotzdem leider ein Dorn im Auge ist und weswegen ich nicht in Estée Lauder investieren werde, einmal die Umsätze, die sind sehr unkonstant und ich habe schon sehr gerne Unternehmen bei mir im Portfolio, deren Umsätze sehr konstant sind und keine zyklischen Unternehmen. Und zudem sind auch die Margen in den letzten 2-3 Jahren rückläufig gewesen und die EBIT-Marge ist bei unter 10%. Und für den Kosmetikkonzern erwarte ich mir da schon ein bisschen mehr. Und deswegen ist da bei mir eher der Fokus dann auf Beiersdorf oder L'Oreal, auch wenn die beiden Aktien natürlich nochmal etwas, anders bewertet sind als jetzt vielleicht Estée Lauder, aber da setze ich dann einfach lieber auf Qualität und bin dann letztendlich glücklich mit meinen Positionen.
Ich habe erstmal eine Rückfrage zum Unternehmensnamen. Hast du nachgeschaut, wie man den ausspricht? Also ich dachte immer, es heißt Estée Lauder einfach, aber jetzt habe ich fast schon einen Ohrwurm von Estée Lauder.
Ja, nee, ich weiß es ehrlich gesagt selber nicht. Also es kann schon sein, Estée Lauder. Ja, ich glaube wahrscheinlich ist es eher so. Also sorry für alle Zuhörer. Also,
ich weiß es auch noch. Ich weiß nur, dass wenn wir hier Namen falsch aussprechen, bekommen wir mindestens 10 Nachrichten, dass wir uns bitte vorher über die Aussprache informieren sollen. Aber manchmal weiß man es einfach nicht. Ich weiß es gerade auch nicht. Genau, so viel dazu. Abschließendes Fazit an René von deinen Aktien, oder ich glaube, wir können beide festhalten, wahrscheinlich am spannendsten würden wir gerade Anheuser-Busch von diesen 4 Aktien sehen, richtig?
Ja, definitiv. Auf jeden Fall Anheuser-Busch schafft es bei mir auf die Watchlist. Die anderen Unternehmen war vielleicht mal cool, drüber gesprochen zu haben, aber also für Einzelpositionen ist kein Platz aktuell im Portfolio.
Ja, schließe ich mich dir an. Wie gesagt, zu den Pharma-Aktien, ich glaube, oder kann mir gut vorstellen, dass das für manche vielleicht richtig oder super spannende Aktien gerade sind, dass da viele auch große Chancen sehen. Für mich persönlich ist nichts. Ich lasse da lieber gerade die Finger davon, weil für mich einfach diese Fragezeichen überwiegen. Aber wer will, kann sich natürlich die Aktien auch mal noch genauer ansehen und vielleicht wandert sie auch dann in das ein oder andere Depot. In diesem Sinne würde ich sagen, Leute, das war's dann wieder mit der heutigen Folge. Wir hören uns dann wieder nächste Woche zu einer neuen Folge. Bis dahin, Leute, macht's gut.
Falls dir die Folge gefallen hat, lass doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes da oder teile die Folge mit deinen Freunden. In diesem Sinne, habt einen guten Start in die Woche und wir hören uns nächsten Sonntag wieder.